Ja, also sie haben ein Buch verfasst, das Zeitalter der Fitness, wie der Körper zum Zeichen für Erfolg und Leistung wurde. Vielleicht erstmal als Einstiegsfrage, wie fit sind Sie denn eigentlich?
Oh, okay. Also Sport begleitet mich schon mein ganzes Leben lang, aktiv wie auch passiv, also vor dem Fernseher hängen und Fußball oder andere Sachen gucken gehört auch dazu, aber Sport treiben auch. Und das ist schon was, was mir sehr viel Freude bereitet. Das kann aber auch durchaus was sein, was manchmal sich anfühlt wie so etwas, was ich ja jetzt noch tun muss und was mich durchaus auch nervös macht, wenn ich wegen beruflicher oder anderer Verpflichtungen nicht genügend Zeit dafür finde.
Also fit sein kann erstmal zu so einem Wohlfühlen vielleicht führen. Ihr Buch oder den Teil, den ich jetzt aus dem Buch kenne, verstehe ich jetzt aber auch insgesamt erstmal als eine Kritik an einem gewissen Fitnesszwang vielleicht. Da nochmal die Frage an Sie persönlich, wie sind Sie denn dazu gekommen, mit diesem Thema rund um Körpernormen oder diesem allgemeinen Fitnesszwang sich damit auch kritisch zu beschäftigen?
Also ich beschäftige mich als Historiker schon sehr lange mit Körpern und gehöre zu den Leuten, die Körpergeschichte betreiben. Das heißt, mich interessiert, wie sich Körper in der Geschichte verändert haben, aber auch welche historische Kraft von Körpern oder nicht aber und damit verbunden auch welche historische Kraft von Körpern ausgeht. Und das habe ich in den verschiedensten Feldern getan. Also ich habe zum Beispiel viel über Strafen gearbeitet, da eben auch über Körperstrafen oder die Bedeutung des Körpers in verschiedenen Strafsystemen. Ich habe gleichzeitig vor gut 10 Jahren angefangen, mich auch mehr mit Sportgeschichte zu beschäftigen. Und dabei ging es uns aber immer dabei, Sport und Körper als eine gesellschaftliche Kraft zu verstehen. Also an die Sportgeschichte wird häufig der Vorwurf gerichtet, dass sie von Fans mit Schreibmaschinen betrieben wird. Also wann hat wer welche Rekorde aufgestellt, wer war der oder die Erste, die das oder das geschafft hat. Und das ist nicht so das, was uns da interessierte, sondern eher die Frage, wie werden beim Sport Körper inszeniert, ins Spiel gebracht und wie trägt das dazu bei, bestimmte gesellschaftliche Selbstverständnisse zu prägen oder zu reproduzieren. Und da ist man dann, wenn man jemand ist, der auch gerne beobachtet, was sich so um ihn herum tut in der Gesellschaft, relativ schnell bei dem Fitness-Hype unserer Gegenwart und vielleicht des letzten halben Jahrhunderts angekommen. Und das ist ja nicht der erste in der Geschichte. Und so bin ich zu dem Thema gekommen. Ich wollte aber noch sagen, also ja, es geht in dem Buch sehr viel um Fitness als regulierendes Ideal, so würde ich das nennen. Ich würde aber tatsächlich nicht von Zwang sprechen, weil etwas, was mir ganz wichtig ist, dass in meiner Interpretation Fitness sehr eng mit Freiheit verbunden ist. Und da wird dann uns die Anforderung formuliert, unsere Freiheit auch bestmöglich zu nutzen. Aber das Spannende ist ja gerade, dass niemand vor oder hinter uns steht und uns mit der Knute ins Fitnessstudio oder auf unsere Laufstrecke zwingt, sondern dass letztlich auch ganz viel eigene Entscheidung der Subjekte da drin steckt. Und die Frage ist aber, unter welchen Bedingungen tun wir welche Dinge, welche Notwendigkeiten werden möglicherweise generiert, welche Anrufungen an uns gerichtet.
Gut, das ist eine wichtige Unterscheidung an dem Punkt. Wahrscheinlich, was genau diesen Fitnesszwang aus, Entschuldigung, jetzt habe ich es wieder so gesagt, oder diesen Imperativ vielleicht ausmacht, fit zu sein. Darauf würde ich gerne nochmal zu sprechen kommen. Also Sie haben jetzt gerade gesagt, dass Sie da ja auch eine historische Dimension in dem Buch aufmachen oder Sie sprechen ja auch von einem Zeitalter der Fitness und auf diese Zeitbezüge würde ich Sie gerne gleich nochmal genauer befragen, welche Zeitbezüge Sie da aufmachen oder wie es ja zu dieser Genealogie vielleicht des Zeitalters gekommen ist oder wie das sich begründen lässt. Aber bevor wir das klären, vielleicht können wir da erstmal besprechen, auf welchen Ebenen greift denn überhaupt dieser Imperativ, fit sein zu müssen? Also was genau zeichnet heute einen fitten Menschen aus? Auf welchen Ebenen kann man das vielleicht beschreiben?
Also was mir ganz wichtig ist, ist, dass Fitness mehr bedeutet, als erfolgreich Sport treiben zu können, was immer Erfolg da jetzt heißen mag. Das kann ganz verschiedene Dinge bedeuten. Und dazu gehört zum Beispiel auch locker meine Freitagsabendsrunde laufen zu können. Sondern was ich eben sehr wichtig finde, ist, dass ein fitter Körper mittlerweile für so etwas wie in Anführungszeichen den erfolgreichen Menschen in unserer Leistungs- und Wettbewerbsgesellschaft steht. Also das heißt, der leistungsfähige Körper gilt als ein Zeichen dafür, zum Beispiel, dass man sich selber im Griff hat, dass man in der Lage ist, Ziele zu verfolgen und an Dingen zu arbeiten und dass man nicht aufgibt, dass man, um eine weitere Sportmetapher zu verwenden, am Ball bleiben kann. Und das betrifft dann eben die unterschiedlichsten und ganz zentralen gesellschaftlichen Felder, also beispielsweise das Berufsleben. Da gibt es seit vielen Jahren und Jahrzehnten Diskussionen darüber, dass, und so heißt es, so, das liest man wortwörtlich immer in verschiedenen Kommentaren verschiedener an diesen Debatten jeweils beteiligter Leute, fitte Menschen nicht nur besser aussehen und nicht nur auf der Laufbahn leistungsfähiger sein, sondern auch im Arbeitsleben. Also das Verhältnis von Fitness, Schlanksein und Karriere ist mittlerweile auch ein relativ enges. Ein anderes Bereich ist das des Sexes, also der Sexualität, dessen, was als körperliche Attraktivität verstanden wird. Und das wird dann auch wiederum befeuert von verschiedenen Faktoren, als zum Beispiel unsere sehr visuelle Welt, in der wir jetzt leben. Die sozialen Medien sind voll mit Bildern von trainierten Körpern. Und das wären jetzt zwei Bereiche, in denen deutlich wird, dass eben fit sein und die Bedeutung von fit sein weit über diesen reinen Bereich des Körpertrainings hinausweist.
Also Sie haben jetzt zum einen das ins Verhältnis gesetzt mit der Arbeitswelt, vielleicht im weitesten Sinne, und dann mit Sexualität. Sie schreiben ja, dass es auch eine Ursache in der Neoliberalisierung unserer Wirtschaft oder unseres alltäglichen Lebens auch liegt. Inwiefern steht das denn in der Wechselwirkung dieser, ja, ich brauche, glaube ich, gleich mal ein Wort von Ihnen, was ich statt Fitnesszwang am besten sagen kann. Aber diese Idee oder dieser Wahn von mir aus, ich glaube, das sagen Sie auch, fit sein zu müssen. Inwiefern hat das jetzt konkret was mit einer neoliberalisierten Arbeitsweise zu tun, um jetzt bei dem Aspekt der Arbeit zu bleiben?
Also hier finde ich die Überschneidungen sehr interessant. Also erstmal würde ich mich bei Neoliberalisierung und würde ich einen Schritt von der Arbeitswelt zurückgehen und würde betonen wollen, dass das, was für Fitness besonders wichtig ist, die Frage der Selbstbestimmung ist und auch der Anrufung an das Subjekt, eben selbstbestimmt zu sein, frei zu handeln, was aber dann eben immer bedeutet, mit seiner Freiheit etwas anfangen zu können, sich selber im Griff zu haben, sich selbst als Mensch und auch als Arbeitskraftunternehmer oder Unternehmerin, wie das in der Soziologie jetzt bisweilen heißt, als jemand zu verstehen, der in sich und seinen Körper investiert, um dann eben auf dem Arbeitsmarkt erfolgreich sein zu können. Und das heißt, hier werden Qualitäten gefordert, die in der Fitnesswelt gefordert sind. Also bei Fitness heißt ja eben, sich um seinen Körper zu kümmern, vorausschauend zu handeln, Prävention ist wichtig, in sich zu investieren und das auch ohne Ende. Ja? Also Fitness bleibt nicht, Fitness geht immer wieder weg, wenn man aufhört, nicht an ihr zu arbeiten. Und ganz ähnlich ist es mit dem Erfolg in der neoliberalisierten Berufswelt, die eben permanentes Engagement erfordert und eben nicht mehr so eine Welt ist, wo ich mit 16 oder 18 in irgendeiner Firma eine Lehre mache und dann ungefähr 50 Jahre da bleibe, bis ich in Rente gehe. Sondern ich muss mich eben permanent auf dem Markt beweisen. Und um das zu tun, sind Qualitäten gefordert, die ich in der Welt der Fitness einüben kann. Und deswegen würde ich sagen, es ist kein Zufall, dass wir im Zeitalter des Neoliberalismus leben seit ungefähr 50 Jahren, in der so etwas wie externe Regierung, ja, eher als Ronald Reagan hat das ja als das Problem beschrieben und nicht die Lösung. Und die Regierung unserer selbst ist gefragt. Und genau das ist ja auch das, was Fitness impliziert. Durch vorausschauendes Handeln, sich um seine eigene Gesundheit zu kümmern und oder vielleicht besser noch Krankheit vorzubeugen.
Also es geht vielleicht um sowas wie so eine Selbstoptimierung in Bezug auf den Körper und auch in Bezug auf die eigene Arbeitskraft, die daran gekoppelt ist.
Genau. Und die Lebensführung insgesamt. Ne? Auch also so Sachen wie, wenn ich erfolgreich sein will, dann sollte ich ja besser nicht rauchen. zum Beispiel. Und das hat ja zunächst erstmal nichts damit zu tun, wie gut ich arbeite oder nicht. Ja. Aber auf diesem Weg werden ganz viele Dinge an das sich als Arbeitskraft optimieren gekoppelt.
Ne? Mhm. Würden Sie da eine Unterscheidung machen, inwiefern Männlichkeiten oder Weiblichkeiten da anders von betroffen sind, von so einem Fitnesswahn oder verschiedene Geschlechter da eine andere Betroffenheit haben?
Also auch das ist eine sehr komplizierte, weil sehr weitreichende Frage. Und da würde ich sagen, befinden wir uns im letzten halben Jahrhundert im Umbruch. Traditionell, historisch ist aus dem 19. Jahrhundert heraus die Arbeit am Körper, um diesen Körper zu einem leistungsfähigen Körper zu gestalten, der auch so etwas wie die Fähigkeit zu politischer Teilhabe zum Ausdruck bringt, also ein tragender Staatsbürger zu sein, männlich konnotiert. Also dieser fitte Idealbürger ist ganz lange ein Mann. Und das beginnt sich in den 70er Jahren zu ändern. Und was sich in den 70er Jahren zu ändern beginnt, ist ja, dass eben auch im Zuge der feministischen Bewegung die Frauen ja ganz vehement das Recht am und auf den eigenen Körper einfordern als Teil des politischen Programms. Und ein Teil dieser Forderung bezieht sich eben auch auf das Recht, am eigenen Körper zu arbeiten, zu trainieren, den Körper zu gestalten, durch Sport zu treiben, aktiv zu sein, wie Mann oder Frau will. Und es geht ja so weit, dass zum Beispiel Frauen bis dahin zum Beispiel nicht an Marathonläufen teilnehmen durften und so weiter und so fort. Also ganz, ganz viele Einschränkungen, und das wird ab den 70er Jahren peu à peu aufgehoben, und Frauen schreiben sich mehr und mehr auch in diese Fitnesswelt ein, sodass ich heute sagen würde, also so eine eindeutige geschlechtliche Konnotation gibt es da sicher nicht mehr, obwohl es natürlich weiterhin bestimmte Trainingsarten gibt, die eher männlich, und bestimmte Trainingsarten, die eher weiblich konnotiert sind. Und wenn wir jetzt zum Beispiel anfangen würden, über die Schlankheitsanrufung zu sprechen, dann müsste man das sicher nochmal anders darstellen. Also ein klares Jein. Es gibt geschlechtliche Kodierungen da, die sind aber nicht mehr so eindeutig, wie sie vielleicht noch vor 100 Jahren waren. Und auch vor 100 Jahren waren sie nicht so eindeutig, weil es gibt immer Frauen, die Sport getrieben haben. Ja, oder dann auch ganz interessant eben, und das wäre gewissermaßen mein Argument, über das Sporttreiben auch das Recht auf politische Teilhabe eingefordert haben.
Ich dachte, vielleicht geht es da auch um unterschiedliche Zielsetzungen, was diese Fitness angeht. Also vielleicht, wenn wir von Männlichkeit sprechen, dann eher um sowas wie fit sein, um dann ein autonom agierendes, unabhängiges Subjekt zu sein, das sich auf dem Arbeitsmarkt beweist, während vielleicht Frauen in der Hinsicht eher Schönheitsideale angestrebt haben und insofern ihre Körper vielleicht in die Richtung optimiert haben.
Ja, richtig. Historisch ist das ganz lange so gewesen. Und ab den 70er Jahren, würde ich sagen, hat das angefangen, sich zu verschieben. Und damit sage ich, das formuliere ich ganz bewusst so, also nicht in den 70er Jahren war das vorbei, aber ab den 70er Jahren hat das angefangen, sich zu verschieben. Soll heißen, es gibt heute Männer, die genauso trainieren, um so etwas wie körperliche Attraktivität herzustellen, wie es Frauen gibt, die trainieren, um ein leistungsfähigeres Subjekt auf dem Arbeitsmarkt zu sein.
Es scheint schon die ganze Zeit in diesem Gespräch durch, dass dieser Fitnesswahn jetzt ja nicht heute plötzlich vom Himmel gefallen ist, sondern dass es da eben diese historischen Bezugspunkte gibt, auf die ich eigentlich schon früher zu sprechen kommen wollte. Also Sie sagen zum einen, dass es in der Moderne um 1900 so einen Fitness-Hype gab, den Sie auch mit der Zeit des Darwinismus und dem Survival of the Fittest beschreiben, wenn ich das gerade auf die Schnelle richtig nachvollzogen habe. Und dann sprechen Sie von einem Körper- und Leistungskult zu Zeiten des Faschismus und Nationalsozialismus. Und dann geht es auch nochmal um eine Art Konsumwahn ab den 50er, 60er Jahren. Können Sie da vielleicht nochmal erläutern, welche gesellschaftliche Funktion da jeweils im Vergleich zu heute dieser Fitnesswahn vielleicht auch eingenommen hat? Also im Unterschied zu heute, inwiefern zeichnet sich dieser aktuelle Fitnesswahn vielleicht der Postmoderne nochmal anders aus als in den letzten Jahrzehnten?
Also ganz grundsätzlich wäre mein Argument, dass eben Fitness und Freiheit und das sich selbstgestaltende, selbstbestimmende, frei über sich verfügende, so zumindest das Idealbild, also das freie Subjekt und Fitness ganz eng miteinander miteinander verbunden sind. Und diese Idee des Menschen als frei, der sein eigenes Schicksal bestimmen kann, ist ja eine Idee, die ja im fortschreitenden 18. Jahrhundert schon größere Konjunktur erhält. Und bis dahin führe ich die Fäden auch immer wieder zurück. Also bis ins ausgehende 18. Jahrhundert und die Zeit der Aufklärung. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wie gesagt, schon eben mit dieser Idee der Freiheit kommt gleichzeitig die Anrufung an die Menschen auf, ihre Freiheit auch produktiv und gewinnbringend zu nutzen. Und im Laufe des 19. Jahrhunderts geschieht es dann, dass diese Anrufung sich auch immer stärker auf den Körper richtet. Und das ist dann eben was, und Sie haben es eben ja gesagt, was mit dem Aufkommen von Darwins Denken, seiner Arbeit, seinem Denken, das sich dann ja auch in die entstehenden Sozial- und Gesellschaftswissenschaften einschreibt, immer zentraler wird, also ab der Mitte des 19. Jahrhunderts. Und das ist gewissermaßen so eine zweite Epochenschwelle. Und dann haben wir eben, dann dauert das so ein paar Jahrzehnte, das schreibt sich dann langsam ein und dann haben wir am Ende des 19. Jahrhunderts so etwas, was man vielleicht als erste Krise der Moderne beschreiben könnte. Also viele Menschen fühlen sich überfordert von den Anforderungen der modernen Welt, von der Beschleunigung, von den Arbeitswelten, der Hochindustrialisierung, die auch damit verbunden ist, dass es immer mehr büroarbeitende Menschen gibt, die eben nicht mehr an ihren Körpern arbeiten. Der Darwinismus, Sozialdarwinismus fordert eigentlich Körper auf, die in einem permanenten Wettbewerb bestehen können. Und da etabliert sich eine große Sorge und man empfindet sich in einer Krise. Und da kommt sowas wie der erste Fitness-Hype, dass die Leute anfangen, eben Körperarbeit zu betreiben, um Körperarbeit zu betreiben und sich selber leistungsfähiger zu machen. Ja. Und klar, dann im 20. Jahrhundert kann man nicht behaupten, dass Körper keine politische Bedeutung mehr gehabt hätten in den Zeiten des Faschismus beispielsweise. Aber was ich bemerkenswert finde, ist, dass der Fluchtpunkt ein anderer ist. Also der Fluchtpunkt der Körperarbeit ist hier eben nicht mehr das Individuelle mit seiner Freiheit zurechtkommende und sich selbst optimierende Subjekt, sondern der Fluchtpunkt ist im faschistischen, nationalsozialistischen Deutschland der arische Mensch als Mitglied einer Volksgemeinschaft. Ja, also da ist eine rassisch definierte kollektive Großgruppe, die eben in diesem hierarchischen Denk- und Ordnungssystem um den Platz an der Spitze kämpft, ist die Vision, die diese fitten Leistungskörper einfordert. Also soll heißen, die Wucht des Leistungskörpers ist vielleicht nicht geringer, aber die Zielrichtung ist eine andere, nämlich so eine kollektive Größe und nicht das individuelle, sich selbst optimierende Subjekt. Und das kommt dann eben in den 70er Jahren zurück mit dieser ganzen Transformation in den Neoliberalismus hinein, mit neuen Arbeits- und Produktionswelten, mit der Vorstellung, dass wir alle unsere eigenen Schöpfer unseres eigenen Glücks sind. Ich würde sagen, tatsächlich jetzt in diesen letzten 50 Jahren hat sich das Ganze auf so eine Art Höhepunkt zubewegt.
Sie haben jetzt ganz zu Beginn des Gesprächs gesagt, dass es vielleicht auch schwierig ist, dass sozusagen nur unter dieser kritischen Perspektive zu sehen, also dass es sozusagen auch dieses Freiheitsmoment gibt, wenn wir an Fitness denken und dann aber auf der anderen Seite ja diese Kritik an so einer Leistungsgesellschaft. Deswegen würde ich Sie gerne nochmal mit so Blick auf die Zukunft fragen, welche Perspektiven Sie in dem Zusammenhang vielleicht vermuten für so die kommende Zeit oder was man vielleicht für Wünsche oder Forderungen stellen könnte mit Blick auf diese Leistungsgesellschaft, weil das Ziel sollte ja eben nicht so eine Autodestruktion sein des eigenen Körpers, sondern vielleicht so mehr in Richtung dieses Freiheitsmoments zu kommen.
Ich verstehe Fitness tatsächlich sehr eng im Kontext von Leistungsgesellschaft, einer Leistungsgesellschaft, die sich als freiheitlich definiert. Die Frage ist dann einerseits, habe ich die Freiheit, mich eigentlich diesem Fitnessideal zu entziehen? Was wären die Kosten? Was sind neue Formen des Widerstandes? Also Kuchen essen aus Freude daran oder so, ja? Auf dem Sofa liegen, oder auf meinem Buchcover heißt es, ist das Dasein als Couch Potato die neue Form des Widerstandes? Also das wäre eigentlich die eine Frage, kann man sich dem eigentlich entziehen, wenn ja, wie? Und was sind die Kosten? Geht das notwendig auf Kosten zum Beispiel meines Erfolgs, persönlich wie beruflich? Die andere Frage wäre dann die viel größere Oder die vielleicht noch größere Frage, wohin geht die Gesellschaft? Und es breitet sich ja eigentlich immer mehr Kritik tatsächlich an der Leistungs- und Wachstumsgesellschaft aus. Sie wird immer etablierter. Da ist die Umweltkrise. Da ist aber auch die Suche nach ökonomischen Alternativen. Postwachstumsgesellschaft wäre so ein Stichwort. Und ich glaube, wenn wir tatsächlich als Gesellschaft vermehrt anfangen, über Alternativen zu dieser Leistungsgesellschaft, die ein unbegrenztes Wachstum einfordert, über mehr Alternativen dazu nachzudenken, dann wird sich auch das Zeitalter der Fitness, ich weiß nicht, ob dem Ende zuneigen, aber auf jeden Fall relativieren.